So, einfach ist es nicht, aber irgendwann hat man es. Schön euer Lied, Ehre allein Gott dem Vater, Ehre allein dem Sohn und Ehre allein dem Heiligen Geist. Das ist es, warum wir heute Morgen hier sein dürfen. Er hat es uns ermöglicht und deswegen gebührt ihm alle Ehre. Danke, Tobias. Du hast ja schon vorhin ein bisschen in der Einleitung einen kleinen Rückblick gegeben über die Sonntage, die wir schon hatten zum Thema Identität. Heute wollen wir weitermachen. Und die Überschrift heute heißt, was stärkt meine Identität? Und dazu gibt es eine Reihe von Punkten, die mich bewegt haben in den letzten Wochen. Wir beschäftigen uns ja schon einige Zeit mit dem Thema Identität und ich muss sagen, es hat mich gepackt und es lässt mich auch so einfach nicht los. Mir ist gleich zu Anfang eine Person aus der Bibel eingefallen, die das für mich unheimlich gut repräsentiert. Ich musste an den Paulus denken. Paulus ist ein Mann, der von Gott auf eine ganz eigenartige Weise eine neue Identität bekommen hat. Er war auf dem Weg nach Damaskus, da fiel vom Himmel ein Licht und er fiel von seinem Reittier und auf einmal war für ihn alles anders. Paulus, ein sehr intelligenter, gebildeter Mensch, musste in geistlicher Hinsicht noch einmal ganz von vorne, von neuem anfangen. Und es war nicht so, dass nun Jesus den Saulus, so hieß er ja damals noch, genommen hat, gesagt, okay, ich habe dich mal umgepolt, du gehörst jetzt zu mir, jetzt mach dich mal auf den Weg und mach, was ich dir gesagt habe. Nein, der Paulus musste eine ganze Zeit der Lehre und der Stärkung erst über sich ergehen lassen, bevor er dann zu diesem vollmächtigen und wirklich vom Geist erfüllten Mann wurde, als der wir ihn aus den Schilderungen der Apostelgeschichte und auch aus seinen Briefen kennen. Er hat sich ungefähr 33 nach Christus bekehrt, war kurz darauf in Jerusalem und dann war er ja 11 Jahre unter dem Bildschirm, unter dem Radar. Er war irgendwo in Syrien und erst im Jahre 45 ist er eigentlich wieder ein bisschen sichtbar geworden mit dem Beginn der ersten Missionsreise. Nach seinem Bekehrungserlebnis ist Paulus kein fertiger Missionar. Es beginnt bei ihm ein Prozess und dieser Prozess verwandelt den Saulus zum Paulus in einen vollmächtigen Evangelisten und einen wahren Mann Gottes. Aber seine neue Identität, die er da auf dem Straßenstaub auf dem Weg nach Damaskus bekommen hat, die muss sich erst festigen, die muss erst Gestalt annehmen. Und jetzt kommt ein Wort, das die Frommen gut kennen, aber die nicht so frommen oder die vielleicht noch nicht so lange im Glauben sind, die können mit diesem Wort vielleicht gar nicht so viel anfangen, denn dieser Prozess, der im Leben des Paulus beginnt, der nennt sich Heiligung. Heiligung. Ich glaube, wenn man auf die Straße gehen würde, würde die Leute fragen, was verstehst du unter Heiligung? Die würden uns mit solchen großen Augen angucken. Dabei ist es eigentlich nur eine ganz schlichte und einfache Umschreibung davon, dass man Gott immer näher kommt. Man ist zwar heilig, das heißt, heilig heißt, man gehört zu Gott, aber die Wesensart, die neue, die in uns ist, die muss sich erst noch herausbilden, die muss erst noch reifen und die muss erst noch tiefer in uns verwurzelt werden. Der Paulus war die erste Person, die mir so in Gedanken kam, aber es gibt noch ein zweites Bild oder eine zweite Person, die mir sofort einfiel. Es ist ein Buch, das habe ich als Jugendlicher verschlungen. Ich habe es unheimlich gerne gelesen. Es ist ein Buch von John Bunyan. Es heißt Die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit. Da waren so tolle Bilder drin und das Buch hat mich fasziniert und ich habe letzt Tobias gebeten, ob er mir, er hat glaube ich zwei davon, er hat mir eins dann ausgeliehen, da waren auch wirklich diese ganzen Bilder, die waren da drin. Das war für mich so ein richtiges Déjà-vu-Erlebnis, als ich dieses Buch in den Händen hatte. Die Pilgerreise. Ja, das ist ein Bild aus diesem Buch. Da sehen wir den Hauptakteur, er heißt schlicht und ergreifend Christ. Der macht sich auf den Weg zur ewigen Seligkeit, auf den Weg zu Gott. Und sein eigentliches, richtiges, neues Leben beginnt da am Kreuz. Da fällt nämlich das, was er vorher nicht ablegen konnte, diese schwere Bürde, dieser schwere Rucksack, der fällt von ihm ab. Da ist alles drin in diesem Rucksack, was ihn eigentlich von Gott getrennt hat. Im Englischen heißt das nicht Pilgerreise, im Englischen heißt das The Pilgrim's Progress. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, denn in dem Wort Progress, da steckt viel mehr drin, als einfach einen Schritt vor den anderen machen, sich auf den Weg zu machen. Ein Progress, da steckt drin eine Verbesserung, da steckt drin eine Veränderung, eine Verwandlung, eine Änderung zum Positiven hin. Und diese Veränderung zum Positiven, die beschreibt dieses Buch von der Pilgerreise auf eine unnachahmliche Art und Weise. Ja, ich sagte schon, heilig, das bedeutet zu Gott gehörig. Wer ist nun heilig? Habt ihr eine Ahnung, wer heilig ist? Die Katholiken haben einen heiligen Kalender. Ist es damit erschöpft oder gibt es noch mehr Heilige? Schaut mal auf eure linke und auf eure rechte Seite. Und was seht ihr jetzt? Ihr seht Heilige. Ihr seht entweder eine Heilige oder einen Heiligen. Denn wir alle, die wir Ja zu Jesus gesagt haben, wir sind heilig. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist die Elisabeth von Thüringen. Und wenn ihr genau hinschaut, dann hat die etwas um den Kopf rum. Das ist ein Heiligenschein. Ich habe keinen Heiligenschein. Habt ihr einen? Also ist der Heiligenschein wohl kein Merkmal für einen Heiligen. Wäre ja einfach, wenn alle, die heilig sind, einen Heiligenschein hätten. Aber heilig zu sein bedeutet eben nicht, einen Heiligenschein zu haben. Heilig sind alle Christen. Du gehörst zu Gott, aber du sollst ihm ähnlicher werden. Ich habe einen Vers herausgesucht aus 1. Petrus 1. Es sind zwei Verse, die Verse 15 und 16. Das ist unsere Berufung. Sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist unsere Berufung. Wir sind Gottes Kinder und wir sind dazu berufen, heilig zu sein. Ich habe mal ein Kameraexperiment gemacht, das seht ihr auf dem nächsten Bild. Mir ist das Bild gekommen von einem unscharfen Bild, was immer schärfer wird. Das bin ich, falls ihr es noch nicht erkannt habt. Und das ist eine Reihe, die fängt von euch aus gesehen oben links an und wenn ihr schaut, das Bild wird immer schärfer. Und so soll eigentlich unser Leben als Kind Gottes, als neugeborenes Kind Gottes, immer mehr an Kontur und an Schärfe gewinnen. Woher weißt du nun, dass du heilig bist? Schwierige Frage. Heiligenschein haben wir ja keinen, ne? Woher weißt du, dass du heilig bist? Da gibt es auch wieder so ein frommes Wort. Das Wort heißt Heilsgewissheit. Habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gehört? Die Gewissheit, du bist heilig. Und dazu einen Vers aus Römer 8. Dort steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst, also der Geist Gottes, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also, Heilsgewissheit ist etwas, was sich in unserem Herzen abspielt. Du hast in deinem Herzen einfach, das ist wie wenn so ein Groschen fällt oder wie wenn das Bild von unscharf immer schärfer wird, du weißt in deinem Herzen, du bist Kind Gottes. Und wenn du Kind Gottes bist, darfst du gerne auch den weiteren Schluss ziehen, dann bist du heilig. Weil wenn du Kind Gottes bist, dann gehörst du zu Gott. Dieses Wissen, diese Heilsgewissheit, ist die Basis und der Startpunkt für das, was Jesus durch den Heiligen Geist in dir bewirken will. Der Startpunkt für den Progress oder für den Prozess, der dich durch dein Leben als Christ begleitet. Wir dürfen jetzt aber nicht dem Trugschluss unterliegen, dass jetzt nur eine ganze Reihe von Aufgaben auf uns wartet, dass wir unheimlich viele Dinge tun müssen, dass wir uns kasteien müssen, dass wir uns psychologischen Behandlungen unterwerfen müssen. Denn all das, was jetzt geschieht, dieser Prozess, der jetzt in Gang kommt, ist etwas, was Jesus durch den Heiligen Geist in uns bewirkt. Als ich letzte Woche die erste Variante vom Ablauf des Gottesdienstes heute gelesen habe, da war der Titel des Gottesdienstes noch etwas falsch dargestellt. Da stand nicht, was stärkt meine Identität, da stand, wer stärkt meine Identität. Das wissen wir. Der Heilige Geist stärkt unsere Identität. Aber für uns ist es wichtig zu wissen, was macht es dann eigentlich aus? Woran erkennen wir, dass diese neue Identität in uns reift? Jesus hat einiges mit uns vor. Als erstes, Jesus will dich heilen. Du bringst ja in der Regel einiges mit aus deinem alten Leben, aus deinem Leben von vorher. Das sind Dinge, die sind vielleicht, die belasten dich vielleicht körperlich. Das sind Dinge, die belasten deine Seele. Und das sind Dinge, die belasten deinen Geist. Und da möchte Jesus ansetzen. Er möchte dich heilen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was den Tadel verdient. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib. Und glaubt mir, es gibt keinen besseren Arzt als Jesus Christus. Er kann die vollkommene und die umfassende Diagnose für uns stellen. Und er hat die Mittel, uns zu heilen. Jesus will, dass wir heil werden. Ein zweiter Punkt. Jesus will, dass du wächst. Und das ist die Fortsetzung dieser Bilder. Ich zeige es euch gleich. Marie hat auch für den heutigen Sonntag ein wunderschönes Bild uns mitgebracht. Und in diesem Bild wird das Wachsen und auch das Stärken im Wachsen dargestellt. Jesus will, dass du wächst. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Das Wachsen, das geschieht zwar aus sich selbst heraus, so wie das Samen kommt, das hat schon die genetischen Anlagen in sich, das weiß genau, zu was es einmal werden soll. Aber dieses Samenkorn, was da in die Erde geworfen wurde, das braucht Wasser, das braucht Dünger, das braucht Nährstoffe aus dem Boden. Und genauso brauchen auch wir als neugeborene Christen Nahrung. 1. Petrus 2, verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem Wort Gottes. Ihr braucht sie, um in die ewige Rettung hineinzuwachsen. Geschmeckt habt ihr ja schon, wie gütig der Herr ist. Also, am Anfang die reine Muttermilch. Und dann in Hebräer 5, Vers 13, wer aber nur Milch verträgt, der ist noch ein Kind. Er ist noch nicht in der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, die durch ständigen Gebrauch geschärfte Sinne haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Jesus hat für dich und für mich einen Ernährungsplan. Er fängt an mit der Muttermilch, das ist das, was wir am Anfang so verdauen können, was wir begreifen können, was wir verstehen können, aber dann muss es weitergehen. Wir dürfen nicht auf diesem Punkt stehen bleiben, nur nach der süßen Muttermilch verlangen. Es gibt auch schwerere Kost. Es gibt auch Kost, an der wir ein bisschen kauen müssen manchmal und die wir nicht so ganz einfach verdauen. Aber Jesus gibt uns zur rechten Zeit die rechte Speise. Ich weiß nicht, ob ihr das alte Lied kennt, das haben wir früher immer in der Sonntagsschule gesungen. Lies die Bibel und bet jeden Tag. Und das ist das, was ein bisschen diese Nahrung, diese geistliche Nahrung umschreibt. Lies die Bibel, nicht immer die gleichen Verse, da gibt es auch härtere Kosten in der Bibel, und bet jeden Tag, dann wirst du auch verstehen, was Gott dir in seinem Wort zeigt. So, und jetzt haben wir das Bild, das Neue, und ihr seht, aus der kleinen Pflanze ist schon etwas Größeres geworden, ist schon richtig verwurzelt im Boden, aber hinter der Pflanze seht ihr einen Stab. Das heißt, die kleine Pflanze, die braucht noch Unterstützung. Sie ist an diesen Stab gebunden, nicht um gefesselt zu werden, sondern dass sie a. in die richtige Richtung wächst und b. dass nicht der erste Sturm, der kommt, sie aus den Schuhen gibt. Tobias, darf ich dich bitten, dass du das Bild für uns vorne aufhängst, dass wir das schön auch in der Reihe haben. Und ich bin mal sehr gespannt, welches Bild uns am nächsten Sonntag überrascht. Es geht weiter. Jesus will, dass du Frucht bringst. Also du sollst wachsen, aber du sollst auch Frucht bringen. Galater 5. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Die, die zu Jesus gehören, haben ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Wenn ihr diese Stelle aufmerksam lest, dann fällt euch vielleicht auf, es sind da sehr viele Dinge genannt, aber diese ganzen Dinge sind unter einem Begriff zusammengefasst. Da steht nicht doch die Früchte, die der Geist wachsen lässt, da steht die Frucht, die der Geist wachsen lässt. Und wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann man das eigentlich nur so interpretieren, dass wir uns nicht aussuchen dürfen, was uns am besten schmeckt. Sondern diese Bündel von Früchten sind hier zusammengefasst unter Frucht. Und der Geist Gottes will und bewirkt, dass diese Frucht in uns wächst. Ich habe unten ein Bild von einem Baum. Und wenn ihr diesen Baum genauer anschaut, ist ein Wunder, sowas gibt es ja in der Realität gar nicht. Das ist ein Baum, auf dem alle Früchte wachsen. Und genauso möchte Jesus, dass unser Leben aussieht. Er möchte nicht da einen Kirschenbaum und da einen Pflaumenbaum und dort den Nussbaum haben, sondern er sagt, ich habe so viel für euch, ich biete euch das alles an und ich möchte, dass jeder von euch all diese Früchte hat. Du kannst also nicht sagen, ich bin treu, das nehme ich mir raus, das ist meine Frucht des Geistes, aber mit der Geduld und mit dem Frieden, da habe ich nicht so. da dürfen wir uns leider nichts raussuchen. Was heißt leider? Es macht ja Freude, wenn man diese Frucht in der Vielfalt an sich feststellen kann. Gott möchte uns diese Vielfalt in unserem Leben schenken. Also, Jesus will, dass du Frucht bringst, nicht Früchte. Geht weiter. Das ist quasi ein Sahnehäubchen auf dem Ganzen. Jesus schenkt dir Gaben. Frucht und Gaben und dieses und jenes. Ich habe die Gaben mal als Sahnehäubchen bezeichnet, weil die so etwas wie noch obendrauf sind. Bibelstellen dazu in Epheser 4 und in Römer 12. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten. Und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen, wieder wachsen, heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umhertreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Und in Römer 6, wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Der eine hat die Gabe, Wort Gottes weiterzugeben. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen. Er soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben. Wer Bedürftige unterstützt, tue das uneigennützig. Wer Verantwortung übernimmt, muss fleißig sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Ich habe unten dran ein Bild, das ist aus einem Dom, aus einer Kirche in Großbritannien. Und die katholische Lehre, die kennt 12 Geistesgaben. Und wenn man die Bibel aufmerksam liest, sind es eigentlich eine ganze Reihe mehr. Denn die Aufzählung, so wie ich sie verstehe, ist auch nicht abschließend. Aber das sind wohl die 12 wichtigsten und die sind auf diesem Kirchenfenster zumindest teilweise dargestellt. Im Gegensatz zur Frucht sind Gaben nicht immer zwangsläufig und auch nicht immer in der ganzen Bandbreite erkennbar. Wir sind keine Universalgenies, die über allen anderen Menschen stehen. Mit den Gaben ist es so, du hast die Anlage vielleicht in dir zu einer besonderen Gabe, aber Gott lässt diese Gabe offenbar werden, wenn er, wie wir es in den Stellen auch lesen können, wenn er Bedarf dafür hat. Dieser Bedarf kann dafür da sein, der Gemeinde zu dienen, er kann dafür da sein, anderen Menschen zu dienen, er ist dafür da, um die Gemeinde, den Leib Christi wachsen zu lassen. Aber es können auch Gaben sein, die für dich selbst gut sind. Die Gabe der Erkenntnis, die Gabe, in anderen Sprachen zu reden, die Gabe, dass du einen ganz besonderen Blick auf Jesus und auf seine Zusammenhänge hast. Und dass du diese Dinge, diese Erkenntnisse auch an andere weitergeben kannst. Man sollte auch differenzieren zwischen Gaben und Begabungen. Du kannst etwas von zu Hause aus mitbringen. Das ist dir genetisch gegeben. Du bist sportlich, du hast ein handwerkliches Geschick, du hast Einfühlungsvermögen, du kannst dir Dinge gut merken. Das muss man nicht unbedingt mit einer Gabe des Heiligen Geistes jetzt verwechseln. Es gibt Gaben und es gibt Begabungen. Und täuscht euch nicht, Gaben können nicht nur vom Heiligen Geist kommen. Gaben können auch von der anderen Seite herkommen. Der Teufel schleicht umher wie ein brüllender Löwe. Und er gibt Menschen die tollsten Worte, die tollsten Erkenntnisse und die tollsten Begabungen, um uns vielleicht auf einen falschen Weg zu bringen. Der zweite Titel meiner Predigt war ja: Woher weiß ich, dass ich auf einem guten Weg bin? Woher weiß ich, dass das, die Nahrung, die Frucht, die Gaben, die ich habe, wirklich etwas in mir bewirkt und etwas in mir verändert? Ich habe ein paar Dinge mal aufgeschrieben, von denen ich meine, dass sie uns einen kleinen Hinweis darauf geben können, wie wir uns selbst überprüfen können, ob wir auf dem richtigen Weg sind. In mir ist die Gewissheit, dass ich Gottes Kind bin. Wir haben am Anfang über die Heilsgewissheit gesprochen. Wenn du diese Gewissheit hast, du bist Gottes Kind, dann ist das ein sehr guter Hinweis, dass der Weg, den du beschreitest, der richtige Weg ist. Mein Leben hat Veränderungen erfahren. Mit Veränderungen meine ich eigentlich Veränderungen in die positive Richtung. Wäre ja schlimm. Ja, wobei Gott auch manchmal Situationen benutzen kann, die mir im Moment nicht so besonders gut erscheinen, aber die doch auf die lange Sicht hin eine positive Veränderung in mir bewirken können. Also, aber wenn du auf dem richtigen Weg bist, dann hat Gott in dir Veränderungen bewirkt. Erkenntnisse, vielleicht hat er dir auch Lasten weggenommen, er hat dir Krankheiten weggenommen. Es gibt ganz verschiedene Dinge, wo du in dir und in deinem Leben Veränderungen feststellen kannst. Der dritte Punkt: Meine geistlichen Ernährungswünsche ändern sich. Wir haben ja gehört von der Muttermilch und von der festen Speise. Wenn du jetzt schon 30 Jahre in der Nachfolge Jesu stehst, ne, und möchtest immer nur das Vaterunser beten, wobei das Vaterunser ein wirklich schönes und tolles Gebet ist, aber dann möchte ich sagen, vielleicht gehst du mal ein klein bisschen weiter. Vielleicht versuchst du auch einmal selbst deine Gebete zu formulieren und direkt selbst mit deinen Worten in Kontakt zu deinem Schöpfer zu treten. Ich will in Kontakt mit Jesus bleiben. Wenn du diesen Weg beschreitest, wenn du auf diesem Weg bleiben willst, dann ist die Motivation: Ich will in Kontakt mit Jesus bleiben. Wenn ich sage, Jesus interessiert mich nicht die Bohne, ich habe mich irgendwann zwar einmal für ihn entschieden, aber alles andere sehen wir dann, wenn es mal soweit ist. Nein, du möchtest in deinem Herzen in Kontakt mit Jesus bleiben. Ich sehe Frucht des Geistes bei mir wachsen. Jetzt bin ich mal wieder etwas krass und sage: Gibt es einen Christen, einen Nachfolger Jesu, der keine Frucht hat? Eigentlich nicht. Sie ist vielleicht ganz klein, sie ist vielleicht noch nicht ausgeprägt, die Äpfel sind noch nicht so schön rot mit roten Bäckchen. Aber die Frucht, die muss erkennbar sein. Ansonsten musst du ihn darum bitten, dass er die Frucht in dir und an dir wachsen lässt. Und ein letzter Punkt: In meinem Herzen ist eine tiefe Sehnsucht nach einem Leben mit Gott. Das ist mir vor 2 Wochen so schlagartig bewusst geworden, dass der Glaube und die Nachfolge nicht nur eine Sache des Intellekts ist, sondern auch etwas, nicht nur auch etwas, sondern insbesondere etwas, was sich in meinem Herzen abspielt. Ich muss in meinem Herzen den ganz, ganz tiefen Wunsch haben: Ich möchte zu Gott. Jetzt nicht im Sinne von sterben, sondern ich möchte ganz nah und ganz eng mit ihm verbunden sein, ganz eng bei ihm sein. Ich weiß, es fällt manchen schwer, in ihrem Leben Gefühle zuzulassen, Sehnsüchte und Wünsche. Aber das darfst du. Du darfst in deinem Herzen diesen tiefen Wunsch haben: Ich möchte bei Gott sein. Und mir hilft es. Ich bin zwar manchmal so einer, der mit der Tür ins Haus fällt, aber ich habe trotzdem sehr viele Gefühle in meinem Herzen und ich bin froh, dass ich diese Gefühle habe. weil die mein Wesen zum großen Teil auch ausmachen. Und das gesteht uns Jesus zu, dass wir Gefühle für ihn haben. Was ist Liebe? Liebe ist nichts, was ich mit 1 plus 1 ist gleich 2 erklären kann. Liebe ist in erster Linie etwas, was sich in meinem Herzen und in meinen Gefühlen abspielt. Und ich kann zu Jesus, ich kann das aus frohem Herzen sagen, ich liebe dich. Vor einigen Jahren habe ich mal gepredigt in einer Gemeinde, wo meine Schwester ist. Und wir haben dort auch ein bisschen Musik gemacht. Und eines der Lieder war, ihr kennt es alle auch, es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, als in deinem liebenden Arm. Dieses Lied begleitet mich schon viele, viele Jahre. Ich mag das unheimlich gern, weil das eben dieses Gefühl, diese meine Sehnsucht in dem Lied ausdrückt. Und nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, kam einer der Ältesten der Gemeinde auf mich zu und sagte, sowas kann man im Gottesdienst nicht singen. Man kann nicht singen, dass man Gott liebt. Und ich dachte, was bist du ein armer Mensch, dass du dieses Gefühl der Liebe und der Geborgenheit in deinem Herzen keinen Raum gibst. Und als ich meine Predigt hier vorbereitet habe, ist mir ein Lied eingefallen, oder bin ich auf ein Lied gekommen. Dieses Lied habe ich vor, das ist vielleicht 50 Jahre her oder noch länger, habe ich es mal auf einer Evangelisation gesungen. Das war das allererste Lied, was ich vor Leuten überhaupt gesungen habe. Es ist ein Spiritual, ein ganz traditionelles Lied, und das hat die Überschrift Wayfaring Stranger. Und dieses Lied drückt in meinen Augen genau diese Sehnsucht, die uns ja beherrschen soll, die uns treiben soll, unheimlich gut aus. Die Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes und die Sehnsucht nach der Heimat bei Gott. Ich versuche, dieses Lied euch jetzt mal vorzuspielen und vorzusingen. Seht es mir nach, ich habe mir vor 3 Wochen ein Stück vom Finger vorne abgeschnitten. Ich hoffe, es geht, zu Hause hat es geklappt, dann wird es hier vielleicht auch funktionieren. Der Text ist hier, einmal im Englisch, so wie das Original ist, und ich habe auch eine deutsche Übersetzung, dass ihr auch wisst, was ich singe. Just a poor wayfaring stranger and traveling through this world below. Ich höre mich ganz komisch, also irgendwas ist nicht richtig. Es kann nicht sein, weil ich bin unterm Lautsprecher und da höre ich es ganz komisch. I am at the door.
no dark clouds will gather round me. I know my will is hard and sweet. Gabriel's feet arise before me. Where God's just go.
Amen.